NDR Info. Echo des Tages.
Es sind heute erste Ansätze deutlich geworden, wonach die Vertreter der Automobilindustrie auf dem Weg sind zu verstehen, dass es einiges wieder gut zu machen gilt. An der Umwelt, an vielen Menschen in deutschen Innenstädten, an vielen Autobesitzern und nicht zuletzt auch zur Sicherung des Automobilstandortes Deutschland mit seinen Hunderttausenden Arbeitsplätzen.
Erste Ansätze der Einsicht sieht Bundesumweltministerin Barbara Hendricks nach dem sogenannten Dieselgipfel bei den deutschen Autobauern. Und sonst? Politik und Autoindustrie haben, man könnte sagen, die kleine Lösung präsentiert. Was genau das heißt, darüber berichten wir. Und dazu hören Sie auch einen Kommentar. Ein kurzer Blick auf weitere Themen hier im Echo des Tages. Gift in Millionen Eiern. Hennen in 17 niederländischen und 5 verschiedenen deutschen Betrieben waren offenbar dem Insektizid Fipronil ausgesetzt. Und es könnten eventuell noch mehr sein. Strafverfolgung in der Krise. Richter und Polizei beklagen Überlastung und unbesetzte Stellen. Auffahrunfall mit dramatischen Folgen. Berstende Tanks vor der Vorderachse haben Anfang Juli das Reisebus-Drama auf der A9 ausgelöst. Preis für Zivilcourage. Hamburg zeichnet die Männer aus, die den Barmbeker Attentäter verfolgt haben. Und endlich wieder zu Hause. Die 15-jährige Bifsi ist aus Nepal nach Duisburg zurückgekehrt. Im Studio bis 19 Uhr ist Sabine Rhein. Herzlich willkommen. Dieselautobesitzer und Stadtbewohner scheinen dieser Tage auf verschiedenen Bänken der Arena zu sitzen. Tatsächlich aber steht ihnen beiden die Autoindustrie entgegen, die Autos bauten mit mehr giftigen Abgasen als behauptet. Fahrverbote drohen, weil die Abgaswerte in vielen Städten viel zu hoch sind. Um das zu verhindern, wollte die Politik heute beim Nationalen Forum Diesel, nämlich dem sogenannten Dieselgipfel, die Autoindustrie dazu bewegen, die Autos sauberer zu machen. Das ist zum Teil gelungen. Der Druck war groß, wie Anja Günther berichtet.
Schon der Beginn des Dieselgipfels in Berlin war turbulent. Kurzfristig wurde der Tagungsort vom Bundesverkehrsministerium in das naheliegende Bundesinnenministerium verlegt. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Greenpeace-Aktivisten wie Benjamin Stephan waren auf das Dach des Verkehrsministeriums geklettert, um für eine Wende in der Verkehrspolitik zu demonstrieren.
Wir dürfen die Autofahrerinnen und Autofahrer nicht alleine lassen. Das heißt, wir brauchen wirksame Nachrüstung, keine Software-Schminke.
Eine Verkehrswende brachte der Dieselgipfel nicht. Etwa 5 Stunden dauerten die Beratungen. Mehrfach wurde die angekündigte Pressekonferenz verschoben. Die Abschlusserklärung enthielt schließlich eine kleine Lösung. Als Sofortmaßnahme sagten die Automobilhersteller VW, Porsche, Audi, BMW, Daimler, Ford und Opel zu, Dieselfahrzeuge technisch nachzubessern. Der Stickoxidausstoß der Pkw solle so um bis zu 30% reduziert werden, erklärte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, SPD.
Konkret haben wir den Herstellern aufgegeben, mehr als 5,3 Millionen Euro 5 und Euro 6 Dieselfahrzeuge mittels Software-Update nachzubessern.
In diese mehr als 5 Millionen Pkw sind etwa 2,5 Millionen VW-Diesel eingerechnet, für die im Zuge des Abgasskandals schon Nachbesserungen angeordnet worden waren. Was die Maßnahme bringt, wird das Kraftfahrtbundesamt überprüfen. In allen 28 Regionen, in denen die EU-Grenzwerte für die Stickoxidbelastung überschritten wird. Hendricks betonte zudem:
Die Kosten dieser umfangreichen Nachbesserungsaktion werden durch die Hersteller vollständig getragen. Die Halter der Fahrzeuge haben keine Kosten für die Nachbesserung ihrer Fahrzeuge zu befürchten.
Hendricks hatte gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt zum Treffen eingeladen. Der CSU-Politiker erklärte, Software-Updates bei Dieselfahrzeugen seien ein erster Schritt, allein dies reiche aber nicht.
Die Fahrzeuge, die schon 10 Jahre und älter sind, sich immer noch im Verkehr befinden, müssen dynamischer aus dem Verkehr gebracht werden.
Damit Fahrer alter Dieselfahrzeuge animiert werden, sich ein moderneres, umweltfreundlicheres Auto zu kaufen, wollen die Automobilkonzerne eigenfinanzierte Kaufanreize schaffen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, CDU.
Alle Konzerne haben von sich aus das gemacht, nämlich eigene Umsteigeprämien auszuschreiben, damit möglichst die alten Diesel von der Straße kommen.
In der Erklärung der Bundesregierung heißt es, dass Verbrennungsmotoren auf absehbare Zeit erforderlich sein werden. Ministerin Hendricks forderte gleichwohl ein Umdenken in der Verkehrspolitik. So will die Bundesregierung zusätzlich 250 Millionen Euro in einen Fonds für intelligente Verkehrsregulierung investieren, und mehr Geld in einen umweltfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr stecken. Fahrverbote in deutschen Innenstädten will die Bundesregierung unbedingt vermeiden. Die Gipfelteilnehmer von Bund und Ländern erklärten daher übereinstimmend, den heutigen Beschlüssen müssten im Sinne von Mensch und Umwelt weitere folgen.
Soweit der Bericht von Anja Günther. Freiwillig, Software-Updates, Kaufanreize sind drei der wichtigen Stichworte heute nach diesem Dieselgipfel. Ist Anwohnern großer Straßen- und Innenstadtbewohnern und Dieselautobesitzern geholfen? Hören Sie einen Kommentar dazu von Dagmar Pepping.
Umweltministerin Barbara Hendricks hat völlig recht. Der Staat hat es in den vergangenen Jahren zu häufig an Distanz zur Automobilindustrie mangeln lassen. Das gilt für den Bund und die Länder. Egal, ob der jeweilige Regierungschef von der Union kam oder von Hendricks SPD. Solange die Geschäfte in der Schlüsselindustrie liefen, hielt es die Politik wie die berühmten drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt ist dafür das perfekte Beispiel. Der Abgasskandal und die Kartellvorwürfe haben den Ruf der deutschen Autohersteller schwer beschädigt. Die Politik wiederum will sich wenige Wochen vor der Bundestagswahl als Aufklärer und Anwalt der getäuschten Autobesitzer in Szene setzen. Deshalb der hochkarätig besetzte Dieselgipfel. Die drohenden Fahrverbote für rollende Dreckschleudern wären nämlich der Super-GAU für Autobesitzer, Hersteller und die Politik. Auf dem Gipfel ist nur ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung gelungen. Rund 30% weniger Stickstoffausstoß soll das vereinbarte Software-Update für neuere Diesel mit der Emissionsklasse Euro 5 und Euro 6 bringen. Das kann aber nur der Anfang der Wiedergutmachung sein. Sobald wie möglich muss der nächste Schritt folgen, die Nachrüstung der Motoren, ebenfalls auf Kosten der Hersteller. Ohne eine Umrüstung ist das Ziel, die gesundheitsschädlichen Abgase deutlich spürbar zu reduzieren, nicht zu erreichen. Schade, dass sich Umweltministerin Hendricks nicht durchsetzen konnte, um die Autohersteller zu einem Umbau zu verpflichten. Nur zur Erinnerung. In 80 Orten in Deutschland wurden im vergangenen Jahr die EU-Grenzwerte für Stickoxide überschritten. In diesem Jahr sieht es laut Bundesumweltamt nicht besser aus. Deshalb ist es richtig, dass sich die Autokonzerne VW, BMW und Daimler an einem Förderfonds des Bundes beteiligen wollen. Immerhin 500 Millionen Euro für diejenigen 28 Städte und Ballungsräume, die am stärksten unter Stickoxiden aus dem Straßenverkehr leiden. Geld, damit die Luftverschmutzung dort sinkt. Keine Frage. Die deutsche Automobilindustrie steckt in einer Krise. Das Vertrauen vieler Kunden ist futsch. Der Absatz von Dieselfahrzeugen bricht ein. Krisen können aber auch die Chance für einen Neuanfang sein. Weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität. Ihr gehört die Zukunft. Hier muss das Autoland Deutschland endlich mehr tun. Höchste Zeit für den nächsten Gipfel.
Ein Kommentar von Dagmar Pepping im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Fipronil ist ein Insektengift. Gelangt es irgendwie auf den Teller, kann es in hohen Dosen Kopfschmerzen, Augenreizungen, Übelkeit und Erbrechen auslösen, Leber und Niere schädigen. Kinder sind besonders gefährdet. Und jetzt stellt sich heraus, in Millionen Eiern ist Fipronil entdeckt worden. Besonders betroffen Eier aus den Niederlanden, aber auch aus manchen Stellen in Niedersachsen. Geliefert wurden sie offenbar nicht nur nach Niedersachsen, nach Niederlanden, sondern auch nach Nordrhein-Westfalen. Astrid Korall berichtet.
Am frühen Vormittag machte in den Niederlanden eine Empfehlung von Freek van Suren von der niederländischen Lebensmittelkontrollbehörde die Runde.
Wenn jemand sagt, ich kann damit leben, bis Sonntag auf Eier zu verzichten, dann würde ich ihm das raten.
Eine Aussage, die den Verband der Geflügelzüchter in den Niederlanden wütend machte, weil van Suren damit die Unsicherheit unter den Verbrauchern schüre. Am Mittag dann ruderte die Lebensmittelkontrollbehörde ein wenig zurück und riet, vorläufig auf Eier zu verzichten, die aus den 27 Betrieben kommen, bei denen Fipronil bereits nachgewiesen wurde. Insgesamt sind in den Niederlanden mittlerweile rund 200 Geflügelbetriebe gesperrt worden. Hier prüfen Experten noch, ob ihre Eier ebenfalls mit dem Pflanzenschutzmittel belastet sind. Man wolle, so Benno Bruching von der Lebensmittelkontrollbehörde, die Situation so schnell wie möglich in den Griff bekommen. Und er erklärte,
Fipronil ist ein äußerst gefährlicher Stoff. Dafür gibt es sehr enge Grenzwerte. Und wenn diese überschritten werden, dann stellt das eine tatsächliche Gefahr für die Gesundheit dar.
Das ist ein direktes Gefahr für die Volksgesundheit.
Fipronil kann in hohen Dosen zu Kopfschmerzen und Übelkeit führen und unter anderem die Leber und Nieren schädigen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Insektizid über ein Reinigungsmittel in die Betriebe gelangen konnte. Ein Unternehmen hatte in den niederländischen Ställen ein Antiläusemittel versprüht, das mit Fipronil vermischt worden war. Die niederländische Firma hatte das Mittel wiederum von einem belgischen Händler bekommen. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft.
Außer in den Niederlanden sind auch 5 Betriebe in Niedersachsen, die Fipronil ganz offensichtlich aus Versehen und unwissend eingesetzt haben sollen. Wolfgang Kurz berichtet.
In einem Betrieb in der Grafschaft Bentheim mit 40.000 Freilandlegehennen seien Rückstände des Stoffes Fipronil gefunden worden, berichtet Niedersachsens Landwirtschaftsminister Meyer. Das Unternehmen hatte sich nach eigenen Tests selbst bei den Behörden angezeigt, lobt der Minister. Der Betrieb sei sofort gesperrt worden, die Eier bereits aus dem Verkehr gezogen.
Zusätzlich haben wir aber auch Warnung für weitere 4 Legehennenhalter in Niedersachsen gekriegt. Diese 4 Betriebe sind auch zurzeit gesperrt, liegen in den Landkreisen Bentheim und Emsland. Und falls wir dort auch feststellen, dass dieses verbotene Mittel dort eingesetzt ist, werden auch dort Rückrufe und Warnungen dann auch veranlasst.
Die betroffenen Landwirte seien unschuldig, sagt Meyer. Sie hatten eine niederländische Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragt. Die sollte Milben oder Flöhe in den Ställen bekämpfen. Mit einem eigentlich völlig unbedenklichen Mittel, das laut Meyer auch für Biobetriebe zugelassen ist, weil es auf der Basis von ätherischen Ölen wirkt. Auch der Präsident der niedersächsischen Geflügelwirtschaft Ripke sieht die Legehennenhalter als Opfer.
Also die Legehennenhalter sind unverschuldet in die Situation gekommen, haben es nicht vorsätzlich angewendet. Ob der Mittelhersteller selbst beigemischt hat, ist zu bezweifeln. Es deutet etwas darauf hin, dass möglicherweise ein Desinfektionsunternehmen, das diese Milbenbekämpfung macht für die Legehennenhalter, Fipronil beigemischt hat, um die Wirkung zu verbessern. Das scheint mir von der Logik her auch das Wahrscheinlichste zu sein. Aber ich hätte gern jetzt auch holländische Informationen dazu.
Ripke kritisiert außerdem, dass die Informationen über die belasteten Betriebe in den Niederlanden zu langsam nach Deutschland übermittelt würden. Denn möglicherweise seien belastete Eier auch in der Lebensmittelindustrie weiterverarbeitet worden.
Das können uns die Holländer aber nur sicher sagen. Ich kann nur wiederholen, es wäre jetzt wirklich an der Zeit, dass uns die holländischen Behörden, die Verbraucherschutzbehörden auch ihre Liste übergeben und auch schon ihre Ermittlungsergebnisse. Denn sie haben ja jetzt schon eine Woche Zeit gehabt zu ermitteln, welche Betriebe sind es, an wen haben sie geliefert. Das würde unsere Erfolgsaussichten beschleunigen. Wichtig ist, dass wir die letzten Eier auch noch kriegen.
Landwirtschaftsminister Meyer rät Verbrauchern, bei schon gekauften Eiern die aufgedruckten Nummern mit denen zu vergleichen, die die Behörden auf der Internetseite lebensmittelwarnung.de veröffentlichen. Dort sollen auch umgehend die Kennzeichnungen der betroffenen niedersächsischen Betriebe ergänzt werden. Belastete Eier sollten auf keinen Fall gegessen werden, sagt Meyer.
Es gibt sozusagen die toxische Wirkung, wenn ich zu viel aufnehme, dass ich da Übelkeiten kriege, dass man Zittern, Nervenschäden, Müdigkeit wird, glaube ich, auch genannt als Punkte. Das kann bei dem kommen. Und es kann aber durch die, deshalb gibt es diese Tages- und Jahresdosen, wenn man davon viel hat, erhöht das Risiko, dass ich Leber-Nierenschäden kriege durch diese Aufnahme dieses Insektengiftes.
Allerdings, die in den Niederlanden gemessenen Werte schwanken stark. Nur in extremen Fällen droht eine unmittelbare Gefahr. Aber Landwirtschaftsminister Meyer betont, für den Stoff Fipronil gelte in Lebensmitteln eine Nulltoleranz.
Dies ist kein handlungsfähiger Staat, hieß es heute in Berlin bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Polizei und Justizvertretern. Die zentrale Aussage: Wir haben nicht genug Leute. Gewerkschaft der Polizei und Richterbund rechneten öffentlich vor, wie viele Stellen in ihren Dienststellen nicht besetzt seien und auf diese Weise zum Beispiel Kriminalfälle nicht mehr oder zu spät bearbeitet werden könnten. Volker Schaffranke berichtet.
Es ist eine Premiere, die sich der Deutsche Richterbund und die Gewerkschaft der Polizei lieber erspart hätten. Beide Organisationen haben aber keine andere Wahl, denn die Situation ist aus ihrer Sicht dramatisch. Durch die bevorstehenden Pensionswellen bei den Justizbehörden und in den Polizeien gerate der Rechtsstaat ins Wanken, beklagt der Chef des Deutschen Richterbundes Jens Gnieser.
Es knatscht in der deutschen Strafjustiz an allen Ecken und Enden und ich habe auch das Gefühl, dass der Bürger das immer mehr spürt und an der Sicherheit in seinem Land zweifelt.
Immer weniger Polizisten könnten ihren eigentlichen Auftrag, den Bürger zu schützen, erfüllen. Richter und Staatsanwälte sitzen vor immer höher werdenden Aktenbergen, aber immer weniger im Gerichtssaal. Haftbefehle werden nicht vollstreckt, Verfahren ziehen sich in die Länge und müssten am Ende eingestellt werden. Um das zu ändern, bräuchte man 2000 zusätzliche Richter und Staatsanwälte.
Von den 5 Millionen erledigten Strafverfahren wurden im Jahr 2015 ein Drittel mit oder ohne Auflagen eingestellt. 10 Jahre zuvor lag das nur bei einem Viertel. Das heißt, ein deutlicher Anstieg, ein Indikator dafür, dass sich die Staatsanwaltschaften und Gerichte immer mehr mit Einstellungen weiterhelfen.
Beim Generalbundesanwalt macht sich das ganz aktuell in der Abteilung Terrorismus bemerkbar. 15 neue Staatsanwälte würden hier dringend gesucht. Gefunden wurden sie bisher aber nicht, bemerkt Jens Gnieser vom Richterbund und zählt auf, dass es in allen 16 Bundesländern ganz ähnlich aussieht.
Und zwar in Nordrhein-Westfalen fehlen mehr als 500 Richter und Staatsanwälte. Bayern hat 250 Richter und 270 Staatsanwälte zu wenig. In Baden-Württemberg fehlen rund 75 Richter und 115 Staatsanwälte. Für andere Länder kann man die Zahlen in ähnlicher Weise belegen.
Oliver Malchow ist der Chef der Gewerkschaft der Polizei und war bis vor 2 Jahren noch selbst Leiter bei der Kripo. Beim Thema Wohnungseinbruch würden die Betroffenen oft zweimal zum Opfer gemacht, beklagt er. Einmal durch die Tat selber, dann durch die schleppende Bearbeitung bei der Polizei.
Nicht, weil wir keine Lust hatten, diese zu bearbeiten, sondern weil die personellen Ressourcen so waren. Und das ist kein handlungsfähiger Staat.
Zusammengenommen schieben alle Polizistinnen und Polizisten in Deutschland 22 Millionen Überstunden vor sich her. Auch wenn die Politik etliche neue Stellen fest zugesagt hat, reiche das nicht, so Malchow. Jeder 5. Vollzugsbeamte geht in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Rechnet man das mit den neuen Stellen dagegen, blieben am Ende 12.000 neue Beamtinnen und Beamte. Die wiederum würden dann auf 16 Bundesländer und die Bundespolizei verteilt.
Die Serie von Anschlägen in Afghanistan setzt sich fort. Gestern starben in Herat mehr als 30 Menschen und vor wenigen Stunden griffen Terroristen offenbar einen NATO-Konvoi an. Silke Dietrich berichtet, was bisher bekannt ist.
Ein Selbstmordattentäter hat ein Auto des NATO-Konvois gerammt, das voll beladen war mit Sprengstoff. Wie viele Opfer es gab oder aus welchen Ländern sie stammen, hat die NATO noch nicht bekannt gegeben. Vor allem Soldaten aus den USA sind allerdings stark in der Provinz Kandahar vertreten, die im Süden Afghanistans liegt. Sollten US-Soldaten ums Leben gekommen sein, würden die Streitkräfte der USA erst dann die Opferzahlen bekannt geben, wenn die Familienangehörigen von dem Verlust unterrichtet worden sind. Zivile Opfer allerdings soll es keine gegeben haben, sagte ein Provinzsprecher in der Region. Die radikal-islamischen Taliban haben sich zu der Tat bekannt. Auf Twitter schreibt einer ihrer Sprecher, der Angriff habe gezielt den ausländischen Truppen gegolten. Erst gestern hatte sich ein Selbstmordattentäter in Herat im Westen Afghanistans mitten in einer Moschee in die Luft gesprengt. Dabei starben mindestens 30 Menschen. Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert sich rasant. Allein in der Hauptstadt Kabul gab es seit Januar 11 große Anschläge, in denen mehr als 1.000 Menschen getötet und verletzt wurden. Einige gingen auf das Konto des sogenannten Islamischen Staats, andere auf das der radikal-islamischen Taliban.
Grauenvoll, was sich am 3. Juli morgens auf der A9 in Oberfranken ereignete. Ein Reisebus auf dem Weg zum Gardasee fährt auf einen LKW auf, gerät in Brand. 30 Insassen der Reisegruppe aus Sachsen konnten sich noch retten, aber 18 sterben. Viele von uns haben vor ein paar Wochen die Bilder von dem verkohlten Bus auf der Autobahn gesehen. Wie konnte das passieren? Heute gaben Experten Antworten. Anne-Rose Zuber berichtet.
Eine solche Situation gibt es wohl täglich unzählige Male auf deutschen Straßen. Wegen einer Baustelle wird der Verkehr von 3 auf 2 Fahrstreifen zusammengeführt. Es kommt zum Stau. So auch am 3. Juli gegen 7 Uhr auf der A9 kurz hinter der Anschlussstelle Münchberg Süd. Der Lkw-Fahrer aus der Ukraine bremst langsam von 80 auf 28 Stundenkilometer. Ein normaler Vorgang. Doch dann prallte der Bus mit der Reisegruppe aus Sachsen auf, so Staatsanwalt Jochen Götz.
Daraufhin fuhr der Bus von hinten infolge einer Unaufmerksamkeit des Fahrers mit einer Anstoßgeschwindigkeit von 60 bis 70 Stundenkilometer auf den Anhänger des Lkw auf. Der Fahrer versuchte noch nach rechts Richtung Standstreifen auszuweichen und hat wohl im letzten Moment auch noch gebremst.
Der 55-jährige Fahrer saß zu dem Zeitpunkt seit rund 2 Stunden hinter dem Steuer. Warum er abgelenkt, unaufmerksam war, konnten die Ermittler nicht mehr klären.
Im Busch herrschte zu diesem Zeitpunkt Ruhe. Die meisten Insassen haben geschlafen. Die durchgeführten toxikologischen Untersuchungen ergaben keinerlei Hinweise für irgendeine Beeinträchtigung durch Alkohol oder sonstige Stoffe bei dem Fahrer.
Der Bus, Baujahr 2013, hatte kein Abstands- oder Notbremswarnsystem. Dies ist in neueren Fahrzeugen vorgeschrieben. Für ältere Modelle gibt es eine Übergangsfrist zum Nachrüsten.
Wie der Unfall verlaufen wäre unter Zuhilfenahme weiterer Assistenzsysteme, das ist hypothetisch und spekulativ und dazu äußern wir uns nicht.
Die Ermittler sprechen von einer Verkettung tragischer Umstände. Die beiden Dieseltanks mit insgesamt 800 Litern sitzen vor der Vorderachse und ebenfalls vorne die beiden Batterien, die Bordelektrik und die Drucklufttanks.
Die Beschädigungen durch die Kollision lösten elektrische Kurzschlüsse im Bereich der Batterie und der Elektrik mit der Bildung extrem heißer Lichtbögen aus. Zudem kam es zu einer Aufstauchung des Zusatztankes, die diesen zum Zerplatzen brachte. Der herausspritzende und zerstäubte Kraftstoff entzündete sich dann unmittelbar an der Hitze der Lichtbögen, wohl noch angefacht durch die austretende Druckluft.
Fatal, der Bus rollte noch langsam über den ausgelaufenen Diesel. Innerhalb kürzester Zeit stand er lichterloh in Flammen. Der dunkle Rauch breitete sich in Windeseile aus. 18 Menschen konnten den Bus nicht mehr verlassen.
Die Männer und Frauen im Alter von 55 bis 81 Jahren dürften bereits nach kurzer Zeit aufgrund der starken Rauchentwicklung das Bewusstsein verloren haben.
Auch der Busfahrer starb in den Flammen. Das Busunternehmen aus Sachsen hatte nach dem Unglück erklärt, er habe noch geholfen, Menschen zu retten. Doch dies könne man aufgrund der Vernehmungen der Überlebenden jetzt ausschließen, so Staatsanwalt Götz und der Hofer Polizeidirektor Thiemt.
Der Bus ist in dem vorderen linken Bereich 1,50 Meter bis 2 Meter nach hinten deformiert worden, sodass der Fahrer derart eingeklemmt und leblos hinter seinem Steuer hing, dass er handlungsunfähig war.
Vielleicht ergänzend hierzu, der Fahrer wurde im Bereich seines Fahrersitzes auch geborgen. Das Gurtschloss war noch verschlossen und nach den Aussagen der Zeugen war er vor dem Unfallzeitpunkt auch angeschnallt.
Dass die Tanks und die Bordelektrik im vorderen Bereich installiert sind, sei eine typische Bauweise. Die Ermittler stehen jetzt im engen Kontakt mit dem Kraftfahrtbundesamt. Einen ähnlichen Unfall mit einem solch verheerenden Brand habe es bisher aber noch nicht gegeben, so die Ergebnisse der Hofer Ermittlungsbehörden.
Es ist erst 5 Tage her, dass in Hamburg-Barmbek ein Mann in einem Supermarkt Menschen mit einem Messer angriff. Ein Opfer gab es, ein Mann starb, 7 wurden verletzt. Im Hamburger Polizeipräsidium sind heute 7 weitere Männer ausgezeichnet worden, die den Messerangreifer gestoppt haben. Für ihr beherztes Eingreifen erhielten sie ihren Karan-Preis für Zivilcourage. Ingmar Schmidt.
Und plötzlich waren sie wieder ganz präsent. Die Bilder, als eine Gruppe Anwohner in Barmbek den blutverschmierten Messerstecher mit Plastikstühlen in Schach hält und schließlich überwältigt. Einer von ihnen ist Mohammed Wali, der erzählt, was ihm dabei durch den Kopf ging.
Ich habe auch gedacht an meinen Nachbarn, weil ich seit 20 Jahren in der Fuhle wohne. Ich habe an meine Frau gedacht, an meinen Sohn. Und zum Glück haben wir vermeiden, was man vermeiden kann.
Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Mayer betonte bei der Preisverleihung, ohne das beherzte Eingreifen der Männer hätte es vermutlich weitere Tote in Barmbek gegeben.
Wir sagen immer, man soll sich nicht in Gefahr begeben. Und man könnte sicherlich mit der einen oder anderen Ehefrau der Herren oder der Barmbeker Jungs sprechen. Die würde mir zustimmen, dass das zu gefährlich war. Im Ergebnis haben sie aber verhindert, dass weiterer Schaden eingetreten ist, dass weitere Menschen getötet worden sind. Und sie haben es geschafft, den Täter zur Strecke zu bringen, ohne dass sie selber dabei zumindest nicht schwerer verletzt worden sind. Und damit haben sie alles richtig gemacht und damit haben sie allen geholfen und haben ganz viel Zivilcourage gezeigt.
Zur Preisverleihung kamen mehrere der Männer mit Familienangehörigen und Freunden. Einige stehen auch Tage später noch deutlich unter dem Eindruck der Ereignisse. Ausgezeichnet wird auch Ömer Ünlü, der sich die Schulter auskugelte, als er den Messerstecher mit einer Eisenstange niederschlug. Sein Bruder ist vor allem stolz.
Er hat das ja eben auch geschildert gehabt, dass er erstmal davon ausgegangen ist, dass seine Fahrradfahrerin vielleicht angefahren hat, durch den Knall halt. Und das war halt der Schlag mit dem Messer aufs Auto. Und dadurch war der Wagen auch ein bisschen an der Scheibe blutverschmiert. Er hat einen kleinen Blackout-Tunnelblick in dem Moment bekommen. Als Vater, 2 Kinder dabei, Zwillinge, gerade 6 Monate alt. Frau dabei im Auto. Also man kann das nicht in Worten beschreiben, wie stolz man ist. Nicht nur auf meinen Bruder, auch auf alle Anwesenden, die da waren. Das sind alles Familienväter. Alle von denen haben ihr Leben riskiert. Also es ist echt eine Heldentat, ne? Von allen, wirklich von allen.
Der Preis wurde von dem früheren Hamburger Polizeipräsidenten Werner Jantosch übergeben, dem Vorsitzenden des Polizeivereins.
Wir saßen dort mit 7 Barmbeker Helden, von denen 6 Muslime sind. Und das haben sie auch ganz bewusst herausgestellt. Und ich finde das auch ganz toll, weil es hier wirklich darum ging, aus ihrer Sicht auch, klarzumachen, die Welt besteht aus uns, aus den Deutschen, und wir sind hier und wir fühlen uns hier wohl und wir wollen dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Und das hat das Gespräch auch bestimmt. Also ich fand das ganz beeindruckend.
Jeder der 7 Männer wird für seine Zivilcourage mit 500 Euro ausgezeichnet. Nicht mit Geld aufzuwiegen ist die Tatsache, dass sich die Barmbeker Jungs spontan entschlossen einzugreifen, als andere ihre Autos wendeten und einfach wegfuhren.
Der Streit um die Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer eskaliert. Vor ein paar Tagen hatten sich ja einige der Hilfsorganisationen geweigert, eine Selbstverpflichtung zu unterzeichnen, die unter anderem vorsieht, dass bewaffnete italienische Polizisten ihre Fahrten begleiten. Ärzte ohne Grenzen ist eine dieser Organisationen. Und die Vereinigung Jugend rettet. Deren Schiff ist jetzt auf Lampedusa festgesetzt worden. Lisa Weiß berichtet.
Seit 1.10 Uhr heute Nacht liegt das Schiff Juventa der deutschen Nichtregierungsorganisation Jugend rettet im Hafen von Trapani. Zuerst sah alles nach einer Routinekontrolle aus, so Titus Molkenbohr von Jugend rettet. Reiner Standard also. Mittlerweile ist aber klar, ein Gericht in Trapani hat einen Durchsuchungsbefehl ausgestellt, wegen des Verdachts der Begünstigung illegaler Einwanderung. Momentan werde das Schiff durchsucht, so Molkenbohr. Eine Anwältin von Jugend rettet befinde sich ebenfalls auf der Juventus. Jugend rettet ist eine der NGOs, die es abgelehnt haben, einen Verhaltenskodex der italienischen Regierung für die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer zu unterzeichnen. Die NGOs begründen das unter anderem damit, dass der Kodex die Rettung von Menschen in Not erschwere und gegen humanitäre Prinzipien verstoße. Das italienische Innenministerium hatte für die Organisationen, die nicht unterschreiben wollten, Konsequenzen angekündigt, hatte die aber nicht weiter konkretisiert.
BFC darf in Deutschland Abitur machen. Diese Nachricht kennt man in Duisburg schon länger, aber heute ist BFC tatsächlich aus Nepal zurückgekehrt. BFC ist 15 Jahre alt und war mit ihren Eltern nach Nepal abgeschoben worden. Das Streiten und Betteln auch ihrer Freunde um eine Rückkehrerlaubnis hatte schließlich Erfolg.
Unter großem Jubel und mit Tränen der Freude in den Augen wurde Bifsi um 7:45 von ihrem Bruder am Düsseldorfer Flughafen in die Arme geschlossen. Er hatte in Deutschland bleiben dürfen, während seine Schwester und die Eltern nach Nepal abgeschoben wurden. Die Abschiebung war zwar rechtens, Bifsis Mitschüler fanden aber, sie sei unverhältnismäßig und kämpften für ihre Rückkehr. Mit Demonstrationen, Unterschriften und sogar einer Petition an den Nordrhein-Westfälischen Landtag. Erfolgreich. Bifsi hat ein Schüleraustauschvisum bekommen und darf zumindest in ihrer Geburtsstadt Duisburg ihr Abitur machen. Heute Morgen am Flughafen nahm Sarah Behrendt ihre Mitschülerin überglücklich in Empfang.
Man wusste ja irgendwie jetzt doch schon, dass sie dann zurückkommen wird und den Weg einschlägt. Deswegen waren die Gedanken auch im Urlaub irgendwie voll schön. Und es freut einen einfach zu hören, dass sie jetzt einfach bald wieder in unseren Armen stehen.
Astrid Wegerhof ist Mutter eines Mitschülers von Bifsi. Auch sie war emotional sehr bewegt.
Also es waren sehr aufwühlende Wochen, und als wir die erste Nachricht hörten, dass alles gut gegangen ist, dass die Visa-Anträge genehmigt worden sind, waren wir schon sehr erfreut, und also es ging wirklich einem durch und durch. Und als wir dann jetzt gehört haben, wie schnell das ging, dass sie also alle jetzt heute zurückkommen können, also das war wirklich unglaublich. Also es war wirklich, ja, man kriegt den Kloß im Hals, Gänsehaut und einfach nur große Freude, dass das wirklich so geklappt hat durch den großen Einsatz der Mitschüler und allen anderen, die die Klasse unterstützt haben. War wirklich ein ganz, ganz großes Erlebnis.
Bifsi selbst war hauptsächlich erschöpft von der langen Reise und dem großen Interesse vieler Medienvertreter. Sie war aber auch erleichtert und glücklich.
Ich bin erstmal sehr froh, hier zu sein, und vor allen Dingen meine Klasse ist hier. Und ich freue mich einfach nur noch auf zu Hause.
Für Bifsis Mitschüler waren die vergangenen 2 Monate arbeitsreich und eine völlig neue Erfahrung, meint Mitschüler Erik Ziecher. Vor der Abschiebung des Mädchens hätten Asylpolitik und Abschiebung in seinem Leben nie eine Rolle gespielt.
Das war halt schon so ein bisschen so eine Situation, die wir keiner von uns vorher
reingekommen ist. Und zu dem Thema hatten wir zumindest, haben uns auch nicht so richtig Gedanken dazu gemacht im Vorhinein. Das haben wir jetzt dann schon relativ viel gelernt in den letzten 2 Monaten.
Jetzt richtet sich der Blick nach vorn. Denn Bifsi und ihre Familie haben ja keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen, sagt Mitschüler Jonas Sedlitz.
Bifsi ist jetzt erstmal bei uns wieder mit ihrer ganzen Familie, bis sie erstmal die Schule abgeschlossen hat. Danach wissen wir noch nicht, ob sich bis dahin die rechtliche Lage ändert, dass wir halt ein neues Einwanderungsgesetz bekommen. Von daher wissen wir halt bis jetzt nur, dass Bifsi halt bis zum Schulende, bis sie das Abitur gemacht hat, bei uns bleiben kann.
Heute jedenfalls ist Bifsi erst einmal nach Hause gefahren, in ihre Wohnung nach Duisburg.
Doro Müller-Blomel berichtete. Und das war's im Echo des Tages für heute. Mein Name ist Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.